Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass unser Podcast durch den Äther wieder auf eure Geräte geschwirrt ist. Und vor allem schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Heute haben wir wieder ein spielerisches Quartett für euch. Das heißt, 4 aktuelle Spiele, 4 Köpfe, 16 Meinungen. Heute sind aus der Jury Spiel des Jahres mit dabei Tobias Franke, Manuel Fritsch und Stefan Kessler. Die Runde wird moderiert von Manuel Fritsch. Als Gast ist Alex Gosch eingeladen, die eine Hälfte der Bootsbesatzung des YouTube-Kanals Board Game Pirates, wo sie die weite See der Spiele nach Schätzen durchpflügt. Und damit genug der Vorstellungsrunde, Quartett ab.
Danke Jan und herzlich willkommen hier beim spielerischen Quartett vom Spiel des Jahres. Mein Name ist Manuel Fritsch, ich bin Teil der Jury. Bei mir sind meine beiden Jurykollegen Steff und Tobi. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Servus.
Servus, genau. Und man muss vielleicht auch sagen, moin, denn unsere vierte Gästin, unser vierter Gast heute kommt aus dem hohen Norden. Schönen guten Morgen, schönen guten Abend, Alex.
Ja, moin aus Hamburg. Eigentlich ist moin für mich immer noch ein bisschen ungewöhnlich, weil ich eigentlich aus Österreich komme. Aber ja, aktuell sitze ich in Hamburg, also moin in die Runde. Bin froh, dabei zu sein.
Moin, du bist die Alex von Board Game Pirates. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was ihr da so macht, wer ihr überhaupt seid und wo ihr euch hauptsächlich rumtreibt.
Ja, wir, die Board Game Pirates, sind Tobi und Alex und genau, ich vertrete uns heute beide hier. Wir treiben uns auf den wilden Meeren rum. Nein, in YouTube und Instagram haben wir 2 kleine Kanäle, wo wir versuchen, so mindestens jeden Monat ein Video rauszubringen. Tendenziell soll es mehr werden. Und auf Instagram sind wir auch relativ aktiv und berichten da über unser Hobby, die Brettspiele.
Habt ihr so einen Schwerpunkt? Habt ihr euch auf irgendwie bestimmte Art von Spielen konzentriert? Macht ihr die ganze Bandbreite? Was ist so deine Art von Lieblingsspiel dann auch in dem Kanal?
Gute Frage. Tatsächlich fast die ganze Bandbreite. Ich habe eine leichte Tendenz zu thematischen Spielen. Ich bin nicht ganz so der Fan von komplett abstrakten Spielen, so Richtung Azul oder ja auch gewisse Kartenspiele, wo jetzt überhaupt kein Thema drauf ist. Das ist nicht so ganz meins. Aber ansonsten wirklich quer durch die Bank alles von Familienspielen, Kennerspiele, Strategiespiele und auch bei Tobi. Also sind wir sehr offen.
Wie lange seid ihr schon dabei? Also sowohl mit den Boardgame Pirates als auch du selber. Was war so deine Spielehistorie? Wann hast du begonnen? Was war so dein, mit welchem Spiel wurdest du hier sozialisiert sozusagen?
Also begonnen habe ich tatsächlich ganz, ganz früh als Kind schon sehr gerne Brettspiele gespielt, immer mit meinen beiden Cousinen. Und Siedler von Catan beispielsweise, das Klassiker, hatten wir alle Erweiterungen und saßen dann stundenlang im Wohnzimmer meiner Großmutter und haben da gespielt und wollten gar nicht mehr aufhören. Dann habe ich auch einmal versucht, selbst ein Spiel mehr auszudenken und mit Salzteig gebastelt. Ja, da war ich schon ein großer Fan.
Mit Salzteig, sehr
ja,
schön.
Ja, mit Salzteig die Tokens und angemalt. Ja, dann bin ich irgendwann so ein bisschen davon abgekommen. Dann war ich noch mehr in der Krimi-Ecke. Als dann so der Escape Room groß wurde, habe ich das gern gemacht und die Exit-Spiele gespielt. Und dann bin ich durch Tobi tatsächlich wieder in Spielen zurückgekommen, weil er da so eine kleine Gruppe von Freunden hatte, mit denen er gespielt hat. Und wir haben uns über die Arbeit kennengelernt. Und dann hat er mich einmal in diese Spielerunde eingeladen. Und wir haben mit Detective begonnen, was für mich perfekt gepasst hat, da Krimispiel. Und darüber bin ich dann aber auch wieder auf andere Spiele gekommen. Und seit dann der Covid-Zeit, Klassiker, hatten wir dann noch mehr Zeit und sind dann richtig ins Spielehobby eingetaucht.
Sehr schön. Das wollen wir heute auch tun, nämlich tiefer in Spiele eintauchen. Und wir haben auch einen Tobi hier und wir haben den Krimi-Master hier. Also wenn das nicht perfektes Match heute ist, das passt doch gut zusammen. Wir haben wie immer hier beim spielerischen Quartett 4 Spiele für euch dabei. Jeder von uns stellt ein Spiel vor. Natürlich werden wir dann auch in der Gruppe darüber reden, was uns besonders gut gefällt, was uns vielleicht weniger gut gefällt und wie das Spiel so einzuordnen ist. Und wir beginnen mit einer Zeitreise, Steff. Du hast uns ein Spiel mitgebracht, Tracking ist der Name. Und da könnte man erst denken, dass wir vielleicht irgendwie auf Berge hochsteigen, aber Fehlanzeige.
Ja, tatsächlich reisen wir durch die Zeit gemeinsam, wie du es gerade gesagt hast. Und ich habe ganz toll gelauscht, als die Alex so gesagt hat, sie mag Krimispiele und gerne thematische Spiele, denn tatsächlich ist Tracking auch sehr thematisch. Denn ja, amerikanische Wissenschaftler haben es endlich geschafft, wir können in der Zeit zurückreisen und die Wayback-Tours bieten uns an, für 3 Tage zurückzureisen. 3 Tage haben wir also Zeit, aber Zeitreisen ist sehr teuer. Aus dem Grund sollten wir versuchen, die Zeitreise so zu gestalten, dass wir wirklich ganz weit zurück erstmal reisen und dann nach und nach immer weiter an die nähere Zeit zurückzureisen. Das bedeutet, spielerisch, wir versuchen zu Ereignissen zu reisen, das heißt, da liegen Karten aus und die müssen wir so auswählen, dass sie möglichst in einer aufsteigenden Folge sind. Also am liebsten geht man so 10.000 vor Christus zurück und das nächste wäre dann 50 vor Christus und danach vielleicht 100 nach Christus und so weiter. Funktioniert folgendermaßen, es ist eine Auslage vor uns, wo diese Karten liegen, wo diese Ereignisse draufstehen, also auch wirklich sehr thematisch. Wir können so Kleopatra zurückreisen oder als das Rad erfunden wurde oder eben das erste Leben überhaupt auf der Welt gewesen ist, aber auch zu ganz aktuellen Ereignissen, also Band Aid oder sowas. Also es gibt wirklich so alles Mögliche. Und das finde ich eben auch so schön thematisch dran, dass wir denen beiwohnen können. Also es geht darum eben, dass man versucht, diese ganzen tollen historischen Ereignisse selbst nochmal zu erleben. Es gibt noch eine zweite Ebene, also neben dieser Aufgabe, dass man versucht, die ganzen Karten so anzuordnen, dass das Ganze chronologisch aufsteigend ist, ist das zweite, dass man mit jeder Karte auch eine gewisse Art von Rohstoffen erhält, die man in so einer kleinen Zeitmaschine, die man vor sich liegen hat, anordnet. Dann bekommt man so ziemlich abstrakt verschiedenfarbige Würfelchen, sind es nicht so Plättchen, und die lege ich dann vor mir aus.
Aus Salzteig.
Also ist kein Salzteig, aber sie sind farbig angemalt, also zumindest das passt. Und die versuchen wir so anzuordnen, dass es möglichst viele Punkte gibt. Da haben wir so Spalten vor uns, wo wir die dann eben reinlegen können. Und das ist eben die zweite Ebene, die wir haben. Also neben den Punkten, die wir das chronologische aufreihen bekommen, versuche ich da, die noch so gut zu wählen, dass die eben dann auch noch punkteträchtig sind. Und das machen wir 3-mal, weil wir ganze 3 Tage lang spielen. Und am Ende wird das Ganze noch ausgewertet. Ich finde es super schön, dass das Ganze wirklich auch noch so angereichert ist mit tollem Material. Also das alles ist wunderschön zum Anfassen. Wir haben so eine Uhr, die immer angibt, wer als nächstes dran ist. Also ja, also man hat wirklich überlegt, wie kann ich dieses Thema Zeitreisen so umsetzen, dass es möglichst gut noch so umsetzbar ist. Schon wenn du die Packung aufhebst, kommt ein Zitat von Cicero. Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens. Also es ist wirklich so, überall findet man so Kleinigkeiten, entdeckt die Karten. Auf den Karten selber steht auf der Rückseite auch immer so eine geschichtliche Einordnung, also was da eigentlich passiert ist, weil es gibt durchaus auch Elemente, die ich selber nicht kannte. Und wenn man dann eine kurze Downtime hat, dann habe ich mich immer wieder dabei erwischt, wie ich die Karte umgedreht habe und mal durchgelesen habe, was ist denn da eigentlich genau gewesen bei diesem Ereignis, wo ich mich gerade befinde. Dazu gibt es eine Playmatte, also dann wirklich so eine aus, ja, was ist das, also eine Matte aus Kunststoff, also auch das ist wirklich schön anzufassen.
Wie so Mauspads.
Neopren, glaube ich.
So, du hast recht. Neopren ist es, genau. Neoprenmatte. Ja, und die ganzen Tokens haben auch ein kleines Inlay spendiert bekommen. Also das ist alles auch wirklich, wirklich ansprechend. Das ist schon das erste Spiel, schreit schon irgendwie, spiel mich. Ich habe mir Mühe gemacht, mir es gut zu präsentieren. Und mir gefällt vor allem so gut daran, dass es so ein Spiel ist, was für mich viel Widerspielreiz gibt. Weil in der ersten Partie versucht man eigentlich immer erstmal nur die Karten so anzuordnen, dass sie chronologisch passen. Und verpasst dann die zweite Ebene, dass es nämlich auch genauso Punkte gibt, wenn man versucht, das Ganze in seiner eigenen Zeitmaschine so richtig anzuordnen. Und da wird man immer besser. Und ich habe da wirklich so eine schöne Kurve, eine schöne Lernkurve gehabt, wo ich dann irgendwann wusste, okay, wann ist der Moment gekommen, wo ich mich davon verabschieden muss, von meinem eigenen Plan, von meiner Reise, die ich hatte. Und ja, hatte dann wirklich so dieses Gefühl, ich lerne mehr dazu. Und habe das wirklich viel gespielt, auch mit Familien, wo es auch sehr gut angekommen ist. Also weil du wirklich gerade die Möglichkeit hattest, das denen schön thematisch zu erklären, was da eigentlich passiert. Aber auch es auch nicht überfordert. Also du hast so eine schöne Kurve gehabt, so eine Ebene, wo ich immer dachte, ah, ich werde gut herausgefordert. Aber es ist auch nicht so, dass ich danach sage, boah, ich kann nichts anderes mehr spielen, weil mein Kopf explodiert. Deswegen, ja, Trekking, Reise durch die Zeit, finde ich ein ganz tolles Spiel. Rundum gelungen und ich habe da wirklich wenig dran zu kritisieren.
Alex, hast du dann auch so gute Erfahrungen gemacht? Steff ist ja ganz überschwänglich von diesem Spiel begeistert.
Ich war auch ziemlich positiv überrascht. Es ist von den 4 Spielen, die wir heute hier besprechen, das Spiel, von dem ich am spätesten irgendwie was mitbekommen habe und ja, war irgendwie nicht so in aller Munde gefühlt im Vergleich zu den anderen Spielen. Aber als ich es dann auf den Tisch gebracht habe, habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Also ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, der geschichtliche Aspekt, Das finde ich auch eine tolle Idee, da auf jeder Karte da was draufzupacken. Was ich aber sagen muss, ich bin gar nie dazu gekommen, ich habe jetzt auch viele Partien gespielt, das so wirklich durchzulesen. Ich dachte erst in der Solo-Partie, na gut, wenn man es dann zu dritt oder zu viert spielt, hat man mehr Downtime. Aber irgendwie habe ich in der Downtime doch immer noch mal durchüberlegt, welche Karten ich nachher vielleicht kaufen könnte oder geschaut, was dann die anderen machen. Und auch die Karten, wenn ich die erstmal in meiner Reihe hatte, habe ich die dann nicht wieder zwischen rausgesucht, um dann nochmal die Rückseite zu lesen. Deswegen fand ich fast ein bisschen schade. Ich finde, man hätte es noch ein bisschen komprimieren können, dann hätte man vielleicht noch mehr gelernt. Ich habe mir da jetzt nicht so viel gemerkt tatsächlich von den geschichtlichen Ereignissen. Aber das wäre so mein einziger Kritikpunkt ein bisschen.
Ja, ist sicherlich auch mal ein bisschen Typsache, wie viel Zeit man sich nimmt, um Spiele auch so zu genießen oder so. Gerade bei unseren Gruppen oder ich habe mich auch selber immer dabei ertappt, dass ich einfach nur noch auf die Symbole gucke. Mhm. Ja, ich gucke nur noch auf die Jahreszahl, passt die zu mir, passt die nicht zu mir oder breche ich meine aktuelle Reise ab, weil mir vielleicht bestimmte Symbole wichtiger sind, um auf diesem Track weiter voranzukommen. Und dadurch wird das dann schon auch sehr mechanisch. Also ich stimme dir schon zu, Steff, dass das eigentlich ein sehr thematisches Spiel ist und auch alle Voraussetzungen da sind. Beim Spielen selber, gerade wenn man es öfter spielt, habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass dieses Thema schon auch sehr schnell in den Gruppen hinten runterfällt. Also ich suche mir nicht Karten aus, weil ich sie besonders schön oder das Ereignis zu meinem Geburtsjahr passt oder so, sondern ich gucke einfach, welches Icon, welches Symbol brauche ich jetzt ganz, ganz dringend. Das fand ich dann fast ein bisschen schade, Tobi. War das bei dir auch so? Bist du auch eher einer, der dann die Rückseiten gelesen hat? Oder hast du es komplett ignoriert wie ich?
Nein. Ich habe das anfangs schon sehr gemacht. Aber natürlich, wenn man es oft genug gespielt hat, dann kennt man Sachen und da geht so ein bisschen aus die Luft raus. Ich bin ja, was Material betrifft, ja eher die Gegenseite, weil ich da eher der Purist bin. Ich bin ja der Meinung, da hätte man auch einfach auf das Neopren und den Kunststoff, den aufgeschäumten, verzichten können und einen Pappplan und das Ganze aus Holzstein. Das muss kein geformtes Plastik sein. Das wäre mir persönlich lieber, da ich bin, wie gesagt, eher der Purist. Aber jeder, wie er mag, das ist jetzt nicht ein großes Problem. Nee, ich habe eher das große Problem, es gibt dann manchmal so Situationen, wo man es einfach nicht passt. Hm. Da liegen Karten in der Auslage und die Symbole passen nicht und von der Zeitleiste passt auch nicht. Und dann gehe ich nur einen kleinen Schritt in der Hoffnung, dass in der Zwischenzeit vielleicht irgendwas passiert, in der Hoffnung, dass diese Karten sich dann wieder verbessern. Oder ich gehe, wie gesagt, ganz bewusst einen großen Schritt, weil das hat der Steff, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesagt. Es gibt diese Uhr ist ja so ein Mechanismus, das heißt, ich gebe nicht immer reihum dran, sondern es ist so dieser Zeitmechanismus, der ja auch wieder passt, also deswegen ist die Uhr ist wieder perfekt. Mhm. Aber ich kann erstmal lang laufen und bis ich dann wieder dran bin, weil ich Zeitschritte verbraucht habe, kann was passieren. Und manchmal habe ich mich einfach gezwungen gesehen, ich nehme jetzt die Karte mit der höchsten Zeiteinheit, weil alle Karten mir gar nicht gefallen haben. Und dann zu hoffen, naja, bis ich wieder dran bin, hat sich die Kartenauslage vielleicht wieder so verändert, dass es für mich wieder besser ist. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann eigentlich gegen den Sinn des Spiels spielen musste, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, irgendwie die Karten nochmal zu manipulieren oder sowas. Das war ich so ein, ja, ein bisschen schade. Ansonsten, aber was auch Steffen gesagt hat, es ist halt, man hat dauernd schöne kleine Entscheidungen zu treffen. Also man muss sich optimal, ich meine, perfekt ist natürlich die Karte, die passt super in die Zeitleiste rein, hat alle Symbole, die ich brauche, zack, da muss ich nicht nachdenken. Das ist gut so oder vielleicht auch leider nicht allzu oft der Fall, sodass ich halt doch mal gucken muss, konzentriere ich mich auf das eine oder das andere. Das sind halt die schönen Entscheidungen, von denen das Spiel lebt.
Es ist wirklich wahnsinnig zugänglich, das habe ich auch bemerkt, Steff, das gefällt mir auch sehr gut. Ich finde auch diesen Laufmechanismus, den haben wir ja schon öfter gesehen in solchen Spielen, dass immer die Person dran ist, die am weitesten hinten liegt, aber ich finde, man kann die hier sehr schön auch strategisch einsetzen. Da, wann gebe ich diese Joker-Marker aus, um dann auf einem anderen Stein zu landen, um dann nochmal dran zu sein und so. Hat mir sehr gut gefallen. Steff, du hast es, glaube ich, noch öfter gespielt als ich. Kann man auf diesen Tableaus wirklich was planen? Das Gefühl kam bei mir nie rüber, dass ich da wirklich sinnvoll mir einen Plan vorher aussuchen kann. Also diese Entscheidung fand ich eigentlich dann fast schon überflüssig. Welche der Pläne nehme ich mit 4 roten Markern oder mit 13 blauen oder was auch immer? Da habe ich doch im Vorfeld gar nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas steuern oder manipulieren kann.
Wenig. Also die Wahl ist dann interessant, wenn die Auslage schon ausliegt und man dann eben gucken kann, so ein bisschen, der Start, der funktioniert schon mal, da sind schon mal die 2 roten da und dann muss ich wirklich damit spielen, was das Spiel mir dann eigentlich vorlegt. Da suggeriert es vielleicht ein bisschen mehr, was Einfluss, den man dann eigentlich tatsächlich de facto hat. Trotzdem, diese Möglichkeit, dass man auch seine eigene Verwandtschaft besuchen kann, also seine Urahnen, ist ja auch immer noch so was Tolles. Und man sagt, dass wenn es überhaupt nicht klappt, dann hat man immerhin die Möglichkeit, einen Joker zu ziehen. Und das ist eben auch wieder so schön thematisch eingebettet. Die gibt's ja immer, egal zu welcher Zeit. Urahnen hat man überall.
Das fand ich auch sehr schön gemacht.
Egal zu welcher Zeit.
Ja, ich finde auch, wie gesagt, das Ganze, und das muss man einfach nochmal betonen, es ist diese westliche Perspektive auf die Zeitgeschichte ist durchbrochen. Also es ist nicht so, dass wir hier diese klassischen Ereignisse, die wir alle vielleicht im Geschichtsunterricht gelernt haben und die werden abgeklappert, die man alle kennt, sondern es sind sehr, sehr viele geschichtliche Sachen, die mir unbekannt waren. Es wurde auch darauf geachtet, dass ein gewisser Anteil an Frauen dabei ist. Also es wurde auf eine Diversität geachtet und das finde ich einfach bemerkenswert. Das hätte ich jetzt so vielleicht gar nicht erwartet. Und finde sehr klares Design, wenig Mechaniker Schnickschnack. Das ist schon ein gutes Familienspiel.
Ich habe da auch noch ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, weil du gerade gesagt hast, die Diversität. Wir haben das letztens mit einem Freund von uns gespielt, der kommt aus China. Und dann lag da auf dem Tableau eine chinesische Piratin. Ich spreche da jetzt österreichisch aus, chinesisch. Ja, und auf jeden Fall war der total überrascht. Und es gab Piraten auch in China und davon habe ich noch gar nichts gehört. Und wie heißt die? Aha, dann Namen auf Chinesisch habe ich jetzt leider vergessen, hat er das direkt gegoogelt und nachgeschlagen. Und das finde ich schon auch sehr, sehr spannend gemacht. Da ist für jeden was dabei, was einen auch interessiert.
Auf jeden Fall sehr lobenswert vom Designer Charlie Blink mit seinem Team zusammen, dann auch wirklich drauf geachtet zu haben und nicht irgendwie in der Anleitung eine Entschuldigung zu schreiben. Dass man auf solche Dinge nicht hätte achten können. Ne? Genau. Tracking Through History, auf Deutsch natürlich Reise durch die Zeit, für 2 bis 4 Spielende und dauert circa 30, 40 Minuten, würde ich sagen. Also wenn man eine Stunde spielt, ist man schon sehr lang dabei. Dann hat man schon ein paar Grübler am Tisch. Also das finde ich auch eine Stärke an dem Spiel, dass man schnell und zügig und knackig spielen kann und trotzdem viele schöne kleine Entscheidungen hat. Alter, so mit 8, 9, 10-Jährigen kann man das sicherlich schon spielen, oder? Wenn man ihn ein bisschen unter die Arme greift. Ja, 10 steht, glaube ich, drauf. Das war Tracking. Dann kommen wir zum zweiten Spiel. Wir bleiben beim Reisen. Das ist mein Spiel, was ich mitgebracht habe, nämlich Sky Team. Ist jetzt bei Cosmos in der deutschen Version erschienen. Designer ist Luc Remond und ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und dauert noch kürzer als Tracking, nämlich 10 bis 15 Minuten pro Partie oder muss man sagen pro Landung. Denn wir sitzen im Cockpit. Wir sind Pilot und Co-Pilot oder Co-Pilotin und fliegen ein Flugzeug auf dem Landeanflug und haben vor uns wirklich so ein Cockpit aufgebaut. Also schönes Material kann man hier auch verbuchen. Wir haben so den Höhen des Ruder vom Flugzeug sehen wir mit so einer Plastikscheibe, also wo man sieht, wie das Flugzeug zum Horizont ausgerichtet ist. Wir haben überall kleine Schalter und wie man sich halt so ein Cockpit vorstellt. Ja, wir haben Schalter, die wir umlegen können, um das Fahrgestell auszufahren, um die Bremsen zu aktivieren und so weiter, die Geschwindigkeit zu regeln. Und das Tableau liegt vor uns und was müssen wir machen? Wir haben blaue und orangene Würfel, die einen sind für den Pilot, für die Pilotin und die anderen für die zweite Person und wir müssen kooperativ dieses Flugzeug zum Landen bringen. Wir haben eine gewisse Strecke vor uns, die wir zurücklegen müssen in dem Spiel selber, also im Karton sind dann mehrere Flughäfen, die wir anvisieren können und wir haben so ein Höhenmesser, sage ich jetzt mal, der quasi die Rundenanzahl bedeutet. Und dann würfeln beide Personen die Würfel hinter einem versteckten Tableau. Es sind 6er-Würfel, also 1 bis 6, und müssen die dann nach und nach zuordnen. Der Clou an der Sache ist, wir dürfen uns davor und danach besprechen, was wir so grob im Sinn haben. Also zum Beispiel, hey, Tobi, du kümmerst dich um den Funkverkehr, da sind noch irgendwie 3 Flugzeuge im Weg, die müssen wir aus dem Weg räumen. Ich habe immer, beim Erklären sage ich immer, das sind gegnerische Flugzeuge. Ja. Wir haben aber keine Bewaffnung an Bord, ja, sondern wir müssen die anfunken und wir sollten darauf achten, dass wir vielleicht diese Runde eher weniger schnell fliegen oder vielleicht besonders viel Speed haben, weil die Flugzeuge, je nachdem, wie weit wir fliegen müssen, vielleicht auch vor der Landung noch eine starke Rechtskurve machen müssen oder solche Sachen können wir vorher besprechen. Nachdem wir aber gewürfelt haben, dürfen wir uns nicht mehr miteinander unterhalten. Ist vielleicht ein kleiner thematischer Knackpunkt an dem Spiel, weil die Regel und der Autor auch nicht erklärt, warum wir das nicht dürfen. Aber spielmechanisch ist es halt so, dass wir dann nacheinander nur miteinander kommunizieren, indem wir Würfel an bestimmte Positionen legen. Und auch das ist ja eine Art von Kommunikation. Also das heißt, wenn ich einen 5er-Würfel auf die Geschwindigkeit lege, dann weiß mein Gegenüber, ich habe vielleicht, wir haben ja vorher abgesprochen, wir wollen besonders wenig Geschwindigkeit aufbauen, dann könnte das ja vielleicht bedeuten, hey, schau mal an, das ist, ich habe keine kleineren Würfel oder so, ja, oder ich habe nur hohe Zahlen gewürfelt. Und das ist das Spannende daran, weil erst wenn alle Würfel verteilt wurden, wir haben bestimmte Felder, die müssen wir belegen, dann dürfen wir erst wieder uns darüber unterhalten. Jetzt mal so grob zusammengefasst, was man bei diesem Spiel macht. Das sind ganz viele kleine Kniffe und Details noch drin, aber so grob zusammengefasst ist das wirklich außergewöhnlich, weil man so eine Art von Nicht-Kommunikation, Kommunikationsspiel in so ein thematisches, wunderbar plastisches Spiel einbindet, dass ich auch Leute damit an den Spieltisch kriege, die sonst eher gar nicht so spielaffin sind, allein durchs Thema. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht und habe ich was Gravierendes vergessen bei dem Spiel?
Ja, ich habe auf jeden Fall die Erfahrung auch gemacht. Ich finde das auch ein sehr gutes Beispiel, da ich ja gerne thematisch spiele, wo Thema und Mechanik sehr gut ineinander greifen. Abgesehen von dem Punkt, dass man nicht kommunizieren darf. Ja, das wäre, glaube ich, fatal, wenn man zu zweit ein Flugzeug fliegt. Aber ansonsten finde ich das wirklich toll gemacht, auch die Rollenverteilung zwischen Pilot und Copilot, dass jeder unterschiedliche Skills hat und unterschiedliche Elemente im Flugzeug bedienen muss. Der eine die Bremsen, der andere die Flugklappen und so weiter. Und was ich auch ganz toll an dem Spiel finde, ist, dass es so viele unterschiedliche Szenarien gibt. Da will ich jetzt gar nicht so viel drüber sagen, weil man nicht so viel vorwegnehmen muss. Aber mit jedem Szenario kommen da neue Extras mit rein, neue Karten, neue Regeln, die das Spiel einfach dann nochmal spannender machen, sodass einem da auch nicht langweilig wird. Also ein wirklich sehr schönes, kooperatives Zwei-Personen-Spiel, das Tobi und ich auch seit der Messe, wo das ein Überraschungshit für uns war, letztes Jahr im Oktober rauf und runter gespielt haben.
Diese Szenarien sind keine Kampagne, auch kein Legacy-Modus. Ich meine, man findet ein paar der Elemente unter der Spieleschachtel, aber das ist nur so verpackungsmäßig, dass man erstmal einen leichten Einstieg hat. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Also man hat dann zum Beispiel einen Praktikanten, der überall an jeder Position mal gewesen sein muss. Finde ich auch super schöne Idee. Der darf alles, der muss alles machen, nur nicht Kaffee kochen. Das finde ich auch ein super schönes kleines Detail. Und die Flughäfen werden halt nach und nach schwieriger. Also Kampagne würde ich es nicht nennen, sondern eher Szenario, oder? Es ist einfach mehrere Flughäfen, die halt vom Schwierigkeitsgrad in so einem Kampagnenbuch dann auch drin sind. Und es sind dann mehr oder weniger auch Vorschläge. Man kann die dann im Endeffekt auch wild zusammenmischen, diese Elemente. Aber so als Vorschlags-, als Serviertipp, finde ich, ist es ganz gut angedacht, dass es immer ein bisschen schwieriger wird. Und es wird schwieriger. Das wird schon ordentlich schwer, nachher dann diese Flugzeuge da zu landen, wenn man irgendwie einen sehr, sehr kurzen Landeweg hat und auch noch mit einem 30-Grad-Winkel irgendwie anvisieren muss.
Das ist auch noch ein super Beispiel mit der kurzen Landebahn, weil das, glaube ich, auch realistisch ist. Also ich kenne nicht alle Flughäfen der Welt, aber dass sie bei Flughäfen, die tatsächlich eine sehr kurze Landebahn haben, weil das halt kleine Städte sind, auch dann im Spiel eine kurze Landebahn gemacht haben. Und umgekehrt eben auch längere Landebahnen oder Eis und Schnee bei Flughäfen oder halt eben wirklich in Reykjavik oder so. Das ist auch sehr schön eingebettet thematisch.
Die Alex hat es vorhin angesprochen, aber ich möchte trotzdem nochmal wirklich besonderen Augenmerk darauf richten, wie gut hier die Thematik mit der Spielmechanik verwoben sind. Ja. Und ich rede hier von etwas Besonderem, weil es gibt ganz häufig, ich habe euch vorhin Tracking ja auch sehr als thematisch verkauft, aber ich weiß innerlich schon auch, ja, das ist halt da drauf gemacht worden, ja. Und so ist ja ganz häufig bei Spielen, dass man versucht, irgendwas dann draufzusetzen oder man kommt über die Thematik und dann ist das Spiel halt an manchen Stellen mechanisch nicht so gelungen. Aber hier ist es wirklich gelungen, beides so exzellent zu verweben, dass ich das Spiel darüber erklären kann. Also ich sage jemanden, du guck mal, du legst da was hin und unsere beiden Würfel zusammen, die geben unsere Geschwindigkeit. Und wenn wir schnell sind, dann bewegen wir uns zwei Felder auf den Flughafen zu. Wenn wir so mittel sind, nur eins. Und wenn wir zu langsam sind, bewegen wir uns gar nicht weiter fort. Also das ist alles so schön logisch aufgebaut, sodass es eigentlich relativ schnell losgehen kann. Das ist das Erste, was ich bei Skyteam so richtig stark finde. Und weil ihr auch gesagt habt, thematisch diese, ja, dass man nicht kommunizieren darf zwischendurch, wäre so unthematisch. Ich habe da schon eine Lösung für gefunden. Für mich ist das so eine Absprache zwischen den beiden. Und dieser Moment, wo wir einsetzen, ist quasi so ein kurzer Moment, wo jeder seine Tasten drückt. Und da rede ich ja auch nicht, ja. Und danach sagt er, hä, hast du gerade gedrückt, dass wir schneller fahren? Wir wollten doch eigentlich langsamer. Oh ja, stimmt, richtig. Und also für mich ist das thematisch auch noch gut zu erklären. Ich war absolut überrascht davon, wie mich das reingezogen hat. Also, weil ich dann eben so drinnen war und wirklich das Gefühl hatte, hey, bei der kurzen Spielzeit, das kann nicht sein, dass wir das gerade nicht geschafft haben. Das müssen wir jetzt nochmal probieren. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und ja, es ist wirklich ein Titel, der für mich außergewöhnlich auf mehreren Ebenen ist. Ich glaube, das könnte wirklich sowas sein, was ich auch noch in 3, 4, 5 Jahren immer wieder spielen werde, gerade weil du so leicht die Möglichkeit hast, da irgendwie was noch draufzusetzen, Szenarien zu machen. Also alle Ideen, die da schon drin sind, finde ich wirklich schon super, aber da geht bestimmt noch mehr.
Und es gibt auch schon beispielsweise Print-and-Play-Szenarien, die man sich online ausdrucken kann. Und der Autor hat auch schon mal angekündigt, wir hatten mit ihm schon mal geschrieben, ich glaube auf Instagram, dass da noch mehr Szenarien kommen werden. Also ja, da erwarte ich mir auch noch mehr auf jeden Fall.
Ich sag nur Han Solo und Millennium Falcon Add-on. Tobi.
Genau da wollte ich mich auch einsetzen, weil das habe ich auch schon gesehen. Es gibt schon Fanprojekte und auf diese Solo-Commander-Reihe freue ich mich total, wenn das mal umgesetzt wird, dass man mit Chewie den Millennium Falcon fliegen muss. Das ist eine der ersten Sachen, die ich mir ausdrucken werde. Ansonsten möchte ich mich eigentlich gar nicht so viel wiederholen, weil alles, was ihr sagt, würde ich fast genauso sagen. Es gibt noch zwei, drei Details. Ich fand, was ich genial fand, war auch das Material, wie durchdacht das war, dass wirklich bei jedem Standsteil, was weggeworfen wird, da so ein kleiner Mülleimer drauf gedruckt wurde. Weil es gibt hier ganz oftmals so Sachen, wo man, muss ich das jetzt noch behalten? Da ist jetzt ein Loch drin. Ist diese Münze am Ende noch wieder wichtigeres? Und da ist wirklich auf jedem kleinsten Teil, das ist ausgestanzt, kann weg, ein kleiner Mülleimer. Und das ist für mich nur so ein Symbol dafür, wie durchdacht noch versucht wurde, alles zu arbeiten. Auch so diese Verpackung, was der Manu ja eben schon gesagt hat, das ist zwar was nicht versteckt im Legacy-Sinn oder im Exit-Spiel mäßig, sondern das räumen wir erstmal zur Seite, damit belastest du nicht. Hast du das gemacht, dann machst du die Klappe auf und dann kommt das weitere Material. Also es ist wirklich alles sehr, sehr gut aufgebaut. So ist auch die Anleitung aufgebaut und dadurch ist es einfach ein sehr, sehr leichter Einstieg, trotz dass es vielleicht die ein oder andere Regel mehr hat als vielleicht ein anderes Spiel.
Aber nicht beim Grundspiel eben. Das Grundspiel ist ja wirklich basic und dann kommen halt nach und nach diese Elemente hinzu. Aber auch toll gesteuert. Also man kann sich ja wirklich selber sagen, hey, komm, wir probieren heute mal was. Wir nehmen uns jetzt hier irgendwie die, die Witterungseffekte dazu. Oder komm, wir probieren das jetzt mal mit einer Tankfüllung, dass wir auch noch auf den Sprit achten müssen. Das sind ja alles so kleine Module, die dann erstmal nur ein neues Element reinbringen und dann passend auch zum Flughafen. Und dann kann man sich den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen selber zusammenbasteln. Und das ist so motivierend, das, was Steff auch gesagt hat. Man wird öfter mal scheitern, aber es ist nicht wie bei vielen anderen kooperativen Spielen, wo man eine Stunde dann irgendwie zusammen gekämpft hat und am Ende mit dem letzten Würfelwurf verliert und dann alle so, oh Mann, hätten wir doch nur eine 5 gewürfelt, sollen wir es jetzt nochmal machen? Oh nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Das ist mir bei Skyteam nicht passiert. Wenn man bei Skyteam abstürzt, zack, innerhalb von 2 Sekunden hat man dieses Spiel wieder resettet, also wieder auf den Anfang gebracht und sagt, jetzt schaffen wir es. Jetzt müssen wir mehr drauf achten. Wir müssen früher die Landeklappen ausfahren. Wir müssen früher den Funkverkehr starten und so weiter. Also das, finde ich, ist hier hoch, hoch, hoch motivierend, gerade weil es eben halt so schön kurz und thematisch ist.
Eine Frage geht mir gerade noch im Kopf rum. Hattet ihr auch das Problem mit dem Kommunizieren? Das fand ich tatsächlich wirklich schwer, gar nicht zu kommunizieren, nachdem die Würfel gefallen sind. Also wir haben uns immer wieder dabei ertappt. Wir haben es fast nicht gemerkt und dann waren wir schon im Redefluss über das Spiel. Also, nein, dürfen wir nicht.
Selbst wenn, dann finde ich es auch okay. Dann finde ich es auch okay, das in den ersten Partien mal zu machen, um reinzukommen und sich dann noch mal ein bisschen zu disziplinieren sozusagen. Aber das nimmt einem das Spiel ja sozusagen ja auch nicht krumm, wenn man dann doch mal was sagt.
Das stimmt.
Ich meine, ich verdrehe auch die Augen.
Ja, und man merkt es doch eh ganz schnell, wenn man vorher ausgemacht hat. Da legst du eine 1 und plötzlich legt er eine 5 hin. Dann machst du schon, hä? Okay, alles klar. Das ist ja auch eine Kommunikation.
Also das Spiel fördert Augenrollen bei mir. So ganz gestikuliertes, übertriebenes Augenrollen. Side-Eyes.
Das macht Tobi auch immer gut.
Und Brummgeräusche.
Falls man sich da wirklich nicht disziplinieren kann, Alex, kann ich empfehlen, auf BGA, die digitale Version, zu spielen, dann wirklich in getrennten Zimmern zu sitzen, weil da müsste man erst anfangen zu chatten. Und das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel Arbeit.
Das ist eine gute Idee. Dann sieht man auch das Augenrollen nicht. Ja. Das sollte ich mal ausprobieren.
Ja, genau. Sehr schön. Gut, das war Skyteam für 2 Personen von Luc Rémont im Originalverlag Scorpion Masqué und bei uns bei Cosmos erschienen. Und dann kommen wir zu einem weiteren 2-Personen-Spiel, nämlich Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. Alex, das hast du uns mitgebracht, auch ein 2-Personen-Spiel, dauert auch ungefähr genauso lang, vielleicht ein Ticken länger, so 20 Minuten oder so, oder? Und ist von, die Namen sind schwierig.
Wobei auch jetzt erschienen bei Nice Game Publishing, original von Mandu Games.
Und wunderschön illustriert von Vincent Dutré. Das muss man an der Stelle auch mal wieder festhalten.
Das auf jeden Fall.
Erzähl uns, um was geht's?
Genau, also Jekyll and Hyde versus Scotland Yard hat tatsächlich ein paar Gemeinsamkeiten auch mit Skyteam. Es ist auch ein 2-Personen-Spiel, wie du gesagt hast. Es ist auch kooperativ und es gibt auch mehrere Kapitel. In dem Fall spielt man die auch hintereinander als Kampagne. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Thematisch geht es darum, Jekyll and Hyde ist ja eine Geschichte von einem Londoner Arzt, Dr. Jekyll, der sich dann mit Hilfe von Tränken in sein, düsteres zweites Ich, Mr. Hyde, verwandelt. Und am Anfang macht er das gezielt, weil er so seine dunkle Seite ausleben will. Und irgendwann hat er das aber nicht mehr richtig unter Kontrolle und verfällt dann immer ein bisschen in sein dunkles Ich und wieder zurück und so weiter. Und darauf baut dieses Spiel auf. Es gab da schon ein Vorgängerspiel, Jekyll vs. Hyde, wo es um den Kampf zwischen den beiden Persönlichkeiten ging. Und eine Person hat Jekyll gespielt, die andere Hyde. Das fand ich auch sehr cool. Auch ein Zweispielerspiel. Und jetzt ist eben die Fortsetzung. Jetzt spielt auch wieder eine Person Jekyll und eine Person Hyde. Aber man spielt nicht gegeneinander, sondern eben kooperativ miteinander und versucht gemeinsam die Persönlichkeit zu stabilisieren, die beiden Persönlichkeiten in Einklang zu bringen und vor Scotland Yard, der Polizei, quasi gemeinsam zu flüchten. Und das funktioniert mechanisch so, das ist ein Stichspiel, also man spielt Karten aus in drei unterschiedlichen Farben. Innerhalb derselben Farbe muss man auch bedienen. Also wenn eine Person eine Farbe ausspielt, die man selbst auf der Hand hat, muss man natürlich dieselbe Farbe dazu spielen und dann gewinnt die höchste Karte den Stich. Außer man kann eben nicht bedienen, dann kann man auch andere Farben spielen und da gibt es dann noch eine Reihenfolge der Farben. Die höchste Farbe ist dann quasi Trumpf und schlägt die anderen Farben. Also das ist so ein klassisches Stichspiel, wie man es eben auch kennt. Und das Spannende hierbei ist, da man ja versucht im Einklang zu sein und kooperativ spielt, müssen beide Spieler möglichst gleich viele Stiche machen und nur dann darf man auf einem Spielbrett mit der Spielfigur, die Jekyll und Hyde gleichzeitig verkörpert, vorangehen. Und dann gibt es eine weitere Spielfigur auf dem Feld, das ist Scotland Yard. Das ist so der imaginäre Gegner, der dritte Spieler, der nicht wirklich mitspielt, das Automa. Und vor dem muss man eben flüchten. Und wenn man das schafft, möglichst im Einklang Stiche zu machen und die richtigen Stiche zu machen, dann kann man eben mit der eigenen Person davonziehen, bevor Scotland Yard einen einholt. Und ja, das ist eigentlich so das ganze Spiel über 10 Kapitel. Wir haben es jetzt auch durchgespielt und ja, ich finde das sehr spannend und ein sehr cooles Konzept.
Steff, das erinnert mich so ein bisschen an vor ein paar Jahren, wo wir auch erst die Zwei-Personen-Stichspiel-Varianten mit dem Fuchs im Wald hatten und dann mit dem Duett ja auch die kooperative Variante kam. Irgendwie leichte Parallelen, auch spielerisch? Oder
wie? Ja, witzigerweise jetzt, wo du es sagst, weil ich mag ja der Fuchs im Wald total gerne und war von der kooperativen Variante eher enttäuscht. Und ich muss leider auch sagen, ich muss jetzt ein bisschen Mr. Hyde hier spielen, denn mich hat Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard nicht so überzeugt. Also ich habe ja den Titel davor, Jekyll vs. Hyde, fand ich auch thematisch viel interessanter, weil es ja wirklich so war, dieser Kampf zwischen diesen beiden Personas und der eine will ins Extreme gehen, der andere versucht es eben auszugleichen und hier rennen wir ja eigentlich vor Scotland Yard weg, also dieses Element ist irgendwie total rausgefallen. Ich erkenne alles an, dass das gut designt ist, also diese Idee, dass man diesen Kartenstapel selber zusammenstellt und also so ein bisschen was weiß, was kommen kann und versucht, sich auf dem anderen ein bisschen so einzustellen. Ich fand aber alles ein bisschen hakelig. Ich fand alles ein bisschen zu viel. Also mich hat das Spiel eher angestrengt und häufig ist es dann doch darauf hinausgelaufen, dass man versucht hat, irgendwas zu spielen und zu gucken, ob das klappt. Ich bin leider nie in den Flow reingekommen, wo ich wirklich gedacht hätte, boah, haben wir das jetzt zusammen gut gemanagt oder so, sondern es war eher immer, ja, es ist jetzt gut hinausgegangen, also das hat jetzt so gepasst. Aber ich hätte es halt noch mehr gewollt, dass ich mich selbst dafür belohnen kann, als dass es mir so passiert, wie es im Spiel so ist. Und das zweite Element sind tatsächlich auch die Kapitelaufbau. Auch da verliere ich ein Thema, denn da stehen irgendwelche Geschichten drauf und plötzlich wird mir erzählt, wie die Regeln jetzt in dem ganzen Kapitel sind. Da habe ich häufig einfach nicht den Konnex gehabt, warum das jetzt gerade jetzt irgendwie so verkauft wird. Da haben sie einfach vielleicht ein bisschen das Buch nacherzählt oder sowas. Also insgesamt, ich kann anerkennen, dass Leute dann sagen, boah, wir sind da voll reingekommen und für uns war es ein tolles Rätsel, was da gestellt wurde. Für mich war es zu viel und ich bin da nie wirklich mit warm geworden.
Also ich würde vielleicht auf zwei Punkte dann nochmal eingehen, die du gesagt hast. Zum einen das Thematische. Ich finde, du hast recht. Ja, die erste Variante, Jekyll vs. Hyde, war nochmal thematischer, weil da ging es eben darum, einer musste dann ganz viele Stiche machen und der andere keine. Und da ging es um diese Asymmetrie zwischen den beiden Charakteren. Das war nochmal thematischer, aber ich finde das auch hier cool gemacht, weil jetzt muss man eben die Persönlichkeit ausgleichen und daher muss jede Seite gleich viele Stiche machen, um diesen Ausgleich darzustellen. Also das fand ich schon auch thematisch gut. Und auch, was du gesagt hast mit dem Kartenstapel, genau das hatte ich eingangs noch gar nicht gesagt, dass man da auch eine gewisse Kontrolle hat, weil die beiden Spieler von Jekyll und Hyde am Anfang größtenteils bestimmen können, welche Karten sie an den imaginären Spieler Scotland Yard weitergeben. Dadurch hat man dann schon vor dem Spiel durch diesen Mini-Deckbau quasi Einfluss darauf, wie das Spiel verlaufen wird. Das mit den Kapiteln, da muss ich dir recht geben, thematisch könnte das noch besser gemacht sein. Da steht so ein kleiner Text, der passt nicht wirklich zu dem, was man dann in dem Kapitel macht. Das erinnert mich ein bisschen an die Crew, was ja auch ein kooperatives Stichspiel war und sogar Kennerspiel des Jahres geworden ist vor ein paar Jahren. Da war das Thema auch aufgesetzt. Ja, ist ein bisschen schade, aber ich finde es trotzdem ein gutes Spiel.
Es hilft aber zumindest, die Mechaniken und die Regeln halt so ein bisschen einzuführen. Also da gebe ich dir absolut recht, Alex, für das, was das Spiel eigentlich will, nämlich eine neue Variante zu diesem interessanten Ansatz, Stichspiele zu zweit zu machen, was ja gar nicht so einfach ist, finde ich schon, dass sie mit den Mitteln, die sie da mitbringen, durchaus ein spielerisch wertvolles Spiel an den Tisch bringen. Und da gebe ich dir absolut recht, dass das jetzt auch thematisch erklärt wird, warum man jetzt eben nicht mehr die große Differenz will, sondern wirklich nah beisammen ist. Dann braucht man natürlich auch einen dritten Gegenspieler. Und das finde ich mit den Kapiteln und mit diesen kleinen Texten durchaus schön genug eingebunden, sage ich mal, um das auch thematisch zu erklären. Gebe ich dir absolut recht. Tobi, wie siehst du das?
Also ich bin ja, habe ich jetzt das Glück oder das Pech? Ich kenne den Vorgänger nicht. Das heißt, ich habe dieses Spiel jetzt so, wie es ist, alleinstehend erleben dürfen. Ich habe das ein bisschen das Problem, dass ich unter Stichspielen schon so eine gewisse Kontrolle erleben möchte. Also nach dem Motto, ja, ich habe jetzt die höchste Karte der Farbe, die spiele ich aus und ich weiß, die gibt's so oft. Der Stich geht schon mal durch, der ist mir so nach dem Motto. Und das große Problem, was ich so ein bisschen gesehen habe, ist eben genau diese Nicht-Kommunikation, die wir ja eben auch schon im Sky-Team hatten, wo wir gesagt haben, wir dürfen ja während des Spiels nicht miteinander reden und auch nicht in dem Moment, wo wir den Kartenstapel zusammenlegen. Das heißt, dieser gemeinsame Kartenstapel, der ja quasi eine Kontrolle erzeugen will, über den kann ich aber gar nicht reden. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Karte X reingelegt habe, was hat denn mein Partner reingelegt. Und ich finde es dann ein bisschen schade, ich spiele quasi so die höchste Farbe aus und zack, auf einmal kommt dann eine andere Farbe, die eben, weil der Bot kann ja nicht bedienen. Geht ja gar nicht, sondern kommt eine zufällige Farbe und auf einmal ist das ein einer Wert, aber weil das eine neue Farbe ist, ist die höher und sticht mir mehr oder weniger einen Stich weg. Und das fand ich mechanisch interessant, aber nicht das, was ich mir unter einem Stichspiel vorstelle. Also das ist vielleicht so meine persönliche Einstellung, wie ich Stichspiele spielen will. Da habe ich mich dann oftmals zu sehr gespielt gefühlt. Der weitere Punkt, den ich angemerkt habe, ist, wir sind bei Kampagne 1, also beim ersten Szenario gescheitert, haben es nochmal gespielt, sind wieder gescheitert und dann, jetzt spielen wir weiter und auf einmal waren die anderen Szenario einfacher. Also ich fand gerade dieses Einstiegsszenario eigentlich eine größere Hürde, als es dann später wurde. Also wir hatten eher das Gefühl, so wir haben uns dann sehr, sehr gut eingekuft, Kapitel 2, 3, 4, papp, haben wir eigentlich immer gewonnen und so im Nachhinein so, was war denn dieses Kapitel 1? Warum musste das quasi so schwer sein, wenn man noch gar nicht wusste, wo es hinaus will? Das fand ich ein bisschen unglücklich in dem Sinne. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen einfacher haben können. Leute, spielt erstmal und kommt an und was auch immer, weiß ich immer. Das fand ich schon irgendwie knallhart. Das hat mich ein bisschen irritiert, sage ich jetzt mal. Ansonsten, wie es auch der Steff schon gesagt hat, es ist nachvollziehbar, mechanisch. Ich finde, es hat bestimmt seine Fans. Ich persönlich mag halt unter dem Stichspiel, persönlich als kooperatives Stichspiel, gefällt mir dann die Crew besser als größere Gruppe, weil dann auch mehr so dieses Kartenkloppengefühl rauskommt, was ich eben bei diesem Bot halt auch mal, ich spiele Karte, einer muss umdrehen. Ach ja, und was mir auch nicht gefallen hat, ich bin nicht so ein bisschen der alles so mäkelt, aber das Thema, diese Sitzreihenfolge, dass sich die eigentlich nicht verändert hat. Wir haben zwar einmal diesen dominanten Spieler und undominanten Spieler mit kleiner Art und Weise, aber wir haben immer diese Sitzreihenfolge gehabt. Das heißt, entweder ich war immer direkt hinter dem Bot und kam die dritte Person. Da hätte ich mir irgendwie auch so wir haben es dann einfach mal umgesetzt irgendwann, so nach einer halben Stunde, weil gesagt habe, ey, ich möchte nicht immer die dritte Mann sein. Ich möchte auch mal eine andere Sitzposition haben. Das war auch noch so ein Punkt. Das ist aber alles Kleinkram, weil im Großen und Ganzen, wie gesagt, wer so eine Rätselaufgabe, eine Tüftelaufgabe haben, ist auch schnell gespielt. Das ist ja auch ein Vorteil. So eine Partie sind 5 bis 10 Minuten. Und da kommt man schon ganz gut
rein. Hattest du denn mehr das Gefühl von Kontrolle als Tobi, Alex? Klingt ja ein bisschen so. Oder hat euch das einfach weniger gestört? Weil ich hatte das auch schon das Gefühl, dass ich nicht so richtig Herr der Sache bin hier bei dem Spiel.
Ja, das mit dem Kommunizieren finde ich auch ganz spannend, weil, also ich meine mich zu erinnern, dass in der Anleitung stand, dass man auch wählen kann, wie strikt man diese Kommunikationsregeln nimmt. Also bei SkyTeam ist es ja wirklich sehr streng. Da steht definitiv, nachdem die Würfel gerollt sind, gar nichts mehr. Bei Jekyll and Hyde steht auch theoretisch, man diskutiert, bevor man die Karten austeilt und dann sollte man nicht mehr reden, aber man kann so ein bisschen abstimmen. Und bei gewissen Stellen steht auch, sollte man besprechen. Beispielsweise gibt es dann so sogenannte Trunkkarten, wo so Tränke drauf sind, die dann Sondereffekte bedingen. Und da muss man sich sogar abstimmen in dem Moment, wer den Effekt wie einlöst. Insofern eine gewisse Abstimmung findet statt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man eine Kontrolle hat. Wir haben vor allem zwischen den Kapiteln sehr viel diskutiert. Also wenn man dann bei einem Kapitel beim ersten Versuch gescheitert ist, dann darf man ja kommunizieren. Und dann haben wir sehr stark kommuniziert, okay, pass auf, wir geben jetzt, wollen wir Scotland Yard jetzt die niedrigen Karten geben, die Einser, Zweier, Dreier, die tendenziell schlecht sind, wenn man sie im eigenen Stich hat. Nein, aber wenn der die spielt, dann müssen wir die Farbe bedienen und dann müssen wir die nehmen, dann behalten wir die lieber selbst und geben ihm die hohen Karten damit und so weiter. Also da haben wir schon sehr viel diskutiert, welche Karten wir Scotland Yard geben und das hatte gefühlt dann auch einen Einfluss darauf, ob wir das Level eben gewonnen haben oder nicht. Also ich kann sie nicht garantieren, aber ich hatte auf jeden Fall ein größeres Gefühl von Kontrolle als Tobi.
Das war Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, der Nachfolger zu Jekyll versus Hyde. Gut, Surfosaurus Max ist unser nächstes Spiel und es könnte, es hat zwar ein paar Gemeinsamkeiten, nämlich dass es auch zu zweit spielbar wäre, theoretisch, oder auch einen Zwei-Spieler-Modus hat. Am besten spielt man es aber mit 3 bis gerne auch 6 Leuten, aber die Spieldauer ist auch recht ähnlich, Tobi. 20 Minuten ist man da locker durch, vielleicht mal 25 Minuten, aber so eine einzelne Runde ist dann auch schnell erledigt. Ist von Ikwan Kwon, den Namen kann ich leider nicht wahrscheinlich ganz korrekt aussprechen, und ist beim Studio Loosey Goosey Games erschienen und hat ein sehr schrilles Design. Also ganz anders als Vincent Dutré.
Genau, also erstmal bin ich dir dankbar, dass du versuchst hast, den Autorennamen auszusprechen, dann muss ich mir diese Peinlichkeit nicht geben. Und es ist auch gut, dass ich das zum Ende mache, weil das ist ein klassisches Absackerspiel oder ein klassischer Opener für den Spieleabend. Also das muss klar sein, das ist sowas zum Aufpeppen oder wie gesagt, ach komm, eine schnelle Runde, machen wir hinten noch dran. Das ist jetzt kein abendfüllendes Spiel, wo man sich auch lange mit beschäftigen wird in dem Sinne. Aber für das, was es sein will, nämlich einmal kurz Stimmung zu machen, ist es super. Ich würde gerne was über das Thema sagen.
Der Name ist alles, oder?
Ja, irgendwas mit Dinos, die viel zu kurze Ärmchen haben oder auf einem orangefarbenen Meer surfen. Ja, das ist das Thema. Wo wir schon beim Thema sind, orangenes Meer, viel zu kurze Arme, diese Grafiken und die Illustrationen sind eine Auffälligkeit. Ich tue es ganz bewusst nicht werten. Es gibt manche Leute, die sagen, ach, das ist sowas von hübsch. Und andere Seite sagen genau das Gegenteil. Sucht euch was aus. Das Spektrum ist groß, wo man da sich mehr oder weniger dann einordnen will. Die Illustrationen sind von Matthias Mödel und ich behaupte mal, es ist genau so gewollt. Zumindest ist auch die Anspielung im Cover, das ist ja die große Welle von Kanagawa, die im Hintergrund ist. Also man merkt schon, da ist auch durchaus kunsthistorisches Wissen vorhanden, was dann einfach Pop-Art-mäßig so was verfremdet wurde, dass daraus ein Augen... Catcher wurde, das erkennt man einfach das Spiel. Mechanisch ist es eigentlich relativ einfach. Wir spielen Karten aus, gemeinsam in einer Auslage in die Mitte. Und aus dieser Auslage in der Mitte wird geguckt, was ist die höchste Poker-Kombination. Also ganz klassisch von Straight Flush über Wall Flush, was auch immer. Und man guckt einfach, wer bei den ausspielenden Personen ist denn an dieser höchsten Kombination beteiligt gewesen. Und die, die daran beteiligt waren, nehmen die Karten zu sich. Das sind dann Siegpunkte und alles ist gut. Und dadurch, dass wir quasi so eine Straße bilden, gibt es natürlich dann auch irgendwann mal der Punkt, wir müssen aus 5 Karten eine Kombination bilden. Es liegen aber 6 Karten aus, die die Straße bilden. Ja, dann hat halt die Person verloren, die den kleinsten Kartenwert dazu gegeben hat. Und die höchste Karte freut sich, weil sie einfach die kleine rausgeworfen hat. Um das ein bisschen zu egalisieren, ist aber die kleine Karte mit dem kleinen Kartenwert mehr Punkte wert. Und da fängt das Spiel im Endeffekt so an, die Person, die ausspielt, spielt eine Karte aus und meistens wird sofort diskutiert oder wird sofort ein Hinweis gegeben, so jetzt habe ich eine 12 ausgespielt, jetzt spiele auch mal eine 12 aus, weil man ja Stimmung machen will, weil man will ja, dass man seine eigene Karte am Schluss auch in diesem Pott drin haben wird und das ist im Endeffekt das, was das Spiel ausmacht. Es lebt unwahrscheinlich vom Table Talk. Also wenn man, glaube ich, eine Gruppe hat, die einfach nur still und stumm irgendwelche Karten ausspielt, Leute, dann lasst's. Also dann spielt auch gar nicht weiter, lasst die erste Runde sein, hört auf. Das Spiel lebt davon, dass kommentiert wird, dass immer augenscheinlich gesagt wird, was jetzt das Beste ist, und zwar natürlich für einen selbst, das will man aber so nicht sagen, um irgendwie versuchen zu müssen, wo will ich hin. Mit ein bisschen ja, ich sag mal, Spielerfahrungen lernt man auch, Moment mal, ich spiele das ganze Deck durch und eben vielleicht waren schon 5 Zwölfen drin, dann sollte ich vielleicht nicht wieder eine Runde anfangen, um auf die 5 Zwölfen zu kommen, weil so viel sind gar nicht fürs Spiel. Das ist also schon quasi die nächste Ebene, die man halt haben kann, aber eigentlich kommt es selten dazu, weil man eigentlich so im Redeflash ist, dass man eigentlich schon gar nicht mehr drauf geachtet hat, was welche Karten sind. Man kann auch bösartigerweise sagen, man kann die Karten gar nicht unterscheiden, weil das ist ein Kritikpunkt, den man auch sagen muss. In der ersten Auflage zumindest sind manche Karten sich sehr, sehr ähnlich. Die haben zwar noch so ein kleines Symbol, mal eine Ananas oder eine Palme, aber die kann man bei dem ganzen Farbenrausch auch gar nicht so richtig erkennen. Und dann ist es immer schwierig, wenn der eine Person von einer orangen Karte redet, dann meint er vielleicht die mit dem orangen Dino drauf, vielleicht aber auch die mit dem orangen Hintergrund, vielleicht aber auch die mit dem orangen Surfbrett. Was da jetzt orange ist, das muss sich jeder selbst ausdenken. Also das ist trotzdem, für mich war das eine total Überraschung, als ich das gespielt habe, und ich liebe dieses Spiel einfach, weil es wirklich nochmal zum Abschluss nochmal Stimmung hochkochen lässt und vielleicht auch meinen Neigungen dazu kommt, alles kommentieren zu müssen, perfekt unterstützt.
Alex, wie hat es dir denn gefallen, die surfenden Dinos?
Merk schon, Tobi und ich haben so vielleicht ein bisschen anderen Spielergeschmack. Ihn hat Jekyll and Hyde nicht so geflasht, ja, mich hat Surfosaurus nicht so geflasht. Ich hatte da schon einiges Gutes gehört, so ein kleiner Geheimtipp auf der Spielemesse. Ja, ihr müsst euch Surfosaurus holen. Ich glaube, das war dann auch irgendwie ausverkauft. Als ich es dann gespielt habe, hatte ich recht hohe Erwartungen. Aber irgendwie ist da, weiß nicht, nichts gekommen. So gefühlsmäßig war es dann einfach so, okay, das war's jetzt. Weil halt jeder wirklich immer nur 2 Karten ausspielt. Also es ist kein schlechtes Spiel. Ich möchte das auch gar nicht schlecht machen. Aber es ist einfach spielerisch für mich nicht so herausgestochen aus der Menge. Man spielt diese beiden Karten. Das ist ein bisschen Taktik, ein bisschen Glück, aber auch, was man auf der Hand hat. Gerade bei der zweiten Karte ist es dann meistens, brauchst du eine spezifische Karte, um das Ganze noch zu reißen und irgendwie Punkte zu bekommen. Und wenn du die nicht hast, ja, dann ist halt Pech, dann spielt man halt irgendwas aus. Ich glaube, es lebt tatsächlich wirklich ein bisschen von der Runde und vom Tabletalk. Also vielleicht habe ich es auch einfach nicht in der richtigen Runde oder in den richtigen Runden bisher gespielt.
Was mir gefallen hat, ist genau das, was Tobi auch beschreibt, dieses Kloppen. Ja, so Beer and Pretzel Games, sagen die Amerikaner ja zu sowas. Ja, man kann nebenher sich ein bisschen unterhalten, man trinkt ein leckeres Kaltgetränk, snackt ein bisschen was dazu und dann, ach, ich bin dran, ja, das könnte ja irgendwie eine rote Straße werden. Zack, hier, ich habe noch eine rote Karte, ich habe dich rausgepfeffert und der nebendran regt sich auf, spielt dann aber doch noch eine Karte. Also wenn so diese emotionalen Momente kommen, ist das Spiel saustark, wenn die Gruppe Bock drauf hat und es nicht so ernst nimmt und halt wirklich so wie so ein Zockerspiel halt, ja, so du knallst so eine Karte rein und das ist kein Stichspiel, wo du mitzählst, wie viel Siebener wurden schon gespielt oder so, oder welche Farbe ist schon weg und so. Das will das Spiel gar nicht, sondern es schreit ja förmlich auch von der Packung heraus, spiel mich als Absacker. Da würde ich dir absolut zustimmen, Tobi. Und dann, finde ich, funktioniert es auch richtig gut, weil es bringt halt so dieses Poker Texas Hold'em, also wo eben so eine gemeinsame Auslage ist. Ich habe aber trotzdem noch so eine Information auf der Hand und vereinfacht es einfach. Also ich sage immer, stellt euch vor, Texas Hold'em, aber ohne die ganzen komplizierten Wahrscheinlichkeitsgeschichten, sondern wir werfen einfach alle Karten in die Mitte und dann gucken wir, wer hat am meisten dazu beigetragen, ja? Und es sind ja dann immer nur 4 Blätter sozusagen, also ein Blatt aus 4 Sachen, die dann eine Straße bilden. Das ist ja nochmal eine Stufe einfacher als die reinen Pokerblätter. Aber wenn schon mal jemand Poker gespielt hat, weiß er halt, okay, es gibt eine farbige Straße oder es gibt eben eine aufsteigende Straße mit Zahlen und wenn beides zusammenpasst, umso besser. So, aber es gibt kein Full House und solche Geschichten. Das macht's sehr, sehr, sehr einfach, sehr zugänglich. Auch für Leute, die noch nie Poker gespielt haben, die haben da zumindest schon mal was von gehört, was eine Straße ist. Und bei unseren Gruppen hat es auch so super gut funktioniert. Aber ich habe es auch schon mit Leuten gespielt, die gesagt haben danach, ja, und das soll jetzt der ganze Hype gewesen sein, hat mich überhaupt nicht gecasht. Also ich habe beides erlebt. Ich gehöre aber zu der Fraktion, die sehr viel Spaß damit hat.
Ja, ich bin ein Mensch voller Widersprüche, denn die mangelnde Kontrolle, die ich vorhin bei Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard so kritisiert habe, stört mich hier überhaupt nicht, denn das Spiel schreit ja geradezu danach, nimm mich nicht ernst. Ich bin bunt und ich bin ein Dino. Also, und ich surfe und, also, okay. So muss man das Spiel nehmen. Und klar, es kann absolut passieren, du ziehst die Karte überhaupt nicht, die du eigentlich brauchst und bist die ganze Zeit am Verlieren und trotzdem bin ich am Trash-Talk dabei und sag, ha, jetzt habe ich genau die 7 gezogen, hättest du nicht gedacht, ja. Und versuch die anderen davon zu überzeugen, dass ich das dann doch habe. Versuch die anderen gegeneinander aufzusticheln und zu sagen, hey, der hat schon so viele Punkte, also den können wir auf gar keinen Fall gewinnen lassen. Was können wir denn machen? Wer hat noch 5 auf der Hand? Also es geht schon fast so in eine Verhandlung rein und das lieb ich daran. Also das ist wirklich genau das, wenn die Gruppe das annimmt, also wenn die das akzeptiert, dass es so ein verrücktes Spiel ist, dann kannst du punkten. Aber wenn du jemanden in der Runde hast, der wirklich sagt, ich konnte jetzt überhaupt nichts machen, ich hatte gar nicht die Karten, um zu gewinnen, das stimmt, das kann passieren und trotzdem hatte ich einen heiden Spaß dabei, ja, das muss man anders sehen, weil das will das Spiel auch nicht. Also das suggeriert es auch gar nicht von dem, wie es daherkommt. Und deswegen, ich bedanke mich, dass es auch wieder so ein Spiel geben darf, was einfach nur so dieses Abfeiern kann, zusammen irgendwie eine schöne Zeit zu haben und danach auch zu sagen, ja, ich weiß, dass du gewonnen hast, konntest nichts dafür, aber wir hatten beide unseren Spaß.
Ich will jetzt auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich solche Spiele da gar nicht mag und immer nur knallernst bin und Partyspiele bäh, sondern ich liebe eigentlich Partyspiele. Ich glaube, bei mir ist aber einfach, wenn ich ein Partyspiel spiele, ich war auch nie so der Poker-Fan. Es gibt da ja unterschiedliche Arten. Ich spiele total gern ein Top Ten oder ein Suclever oder ein Fun Facts, so ein bisschen entweder kreativere Partyspiele oder Spiele, wo man sich gegenseitig kennenlernt. Da kommen bei mir die größten Lacher raus oder ein Hitster. Mal letztens war ich auf dem Spielewochenende, wo die Top-10-Runde lauter war als die Hitster-Runde, sodass die Hitster-Runde trotz Musikbox dann hingegangen ist und gefragt hat, ob die mal leise sein können, weil die einfach so viel Spaß hatten. Genau, und das macht mir dann einfach noch mehr Spaß als so ein Surfosaurus. Aber ich habe eben auch von sehr vielen Seiten gehört, dass die sehr begeistert waren. Also ich glaube, das Spiel hat schon berechtigt seine Fans.
Ich hätte einen Vorschlag zur Güte. Wir können ja das Institut von Tracking fragen, ob wir Zeitreise-Bonus-Credits kriegen, um dann ein paar Dinosaurier
ein Surfbrett vorbeizubringen, oder?
nach London, ja, Surfbretter vorbeibringen, um dann mit den Dinos nach London zu gehen, damit Jekyll and Hyde versus Dinosaurs das nächste Spiel rauskommt als dritter Teil.
Ja? Wer darf es gestalten?
bitte Lisa Goldstein, Matthias Mödel zusammen mit Vincent Detré. Die Mischung möchte ich gerne sehen. Sehr schön. Gut, das waren unsere vier Spiele. Tracking Through History oder Tracking Reise durch die Zeit, Sky Team, Jekyll and Hyde versus Scotland Yard und Surfosaurus Max. Das waren Steff, das waren Tobi, das waren der Manu, das bin ich und unser Special Guest heute, Alex von den Board Game Pirates. Geht doch da mal vorbei auf YouTube. Einfach Board Game Pirates wahrscheinlich auf YouTube eingeben, oder?
Ja, genau.
Sehr schön.
Ganz einfach.
Dann sage ich lieben Dank, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke für die Einladung.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst hier wieder beim Spielerischen Quartett. Und damit sage ich Tschüss und gebe zurück zu Jan. Macht's gut.
Lässt sich auf der Themse für die Dinos noch eine Surfwelle einrichten. Die müsste dann allerdings ganz schön groß sein. Ein Diplodocus sollte ja schließlich auch mal surfen dürfen. Nun ja. Die besprochenen Spiele heute waren Tracking, Reise durch die Zeit von Charlie Bink, erschienen bei Game Factory. Sky Team von Luc Remond, erschienen bei Scorpion Masqué und Cosmos. Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard von Olivier Cipierre und Geonil, erschienen bei Nice Game und Mandu Games. Und Surfosaurus Max von Iquan Kwon, erschienen bei Lucy Goosey. Vielen Dank an Tobias Franke, Manuel Fritsch und Stefan Kessler. Einen ganz besonderen Dank an Alex Gosch. Und selbstverständlich auch euch einen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.